So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Ich glaube, Sie haben auch eine kleine Pause gemacht. Gut, ich habe vorhin erwähnt, ich spreche von dem Ende des Kopfmythos als eine religiöse Vorschrift, nämlich wenn wir genau den Koran unter die Lupe nehmen, dann taucht das Wort Hijab. Hijab, es ist eigentlich wird das Wort als Termin oder als Terminus wird ins Deutsche übersetzt mit Kopftuch. Ja? Allerdings der Begriff Hijab im Koran taucht nie in der Bedeutung von Kopftuch. Der Begriff taucht 7-mal in dem gesamten Koran Hijab, und zwar als schützende Schranke, die einzelne Objekte trennt. Oder in einem anderen Vers die Schranke als Trennmauer oder ein Vorhang. Das heißt, nämlich wir haben 7 Male, wo dieser Begriff Hijab auf Arabisch Kopftuch auftaucht, allerdings nicht im Sinne als eine Kleidungsvorschrift. Und daher erstmal kann man schon die Frage stellen, ist wirklich das Kopftuch eine religiöse Vorschrift oder ist es eher was anderes? Die Muslime zitieren immer diese 2 Verse, und zwar oder aus dem Koran, das ist die Sure 24, Vers 31. Wenn wir über den Koran sprechen, also der Koran wird in 2 Epochen eingeteilt, also der Koran, der zwischen 610 und 622 in Mekka offenbart worden ist, und der Koran, nämlich der in Medina zwischen 622 bis 632 offenbart worden ist, und das ist der politische Koran sozusagen, der politische juristische Koran. Nämlich hier dieser Koran diente zur Regelung oder zur Organisation, nämlich der, sage ich mal, der Gemeinde des Propheten. Sie sehen in diesem Vers, nämlich wenn wir, nämlich genau das analysieren, es wird nicht über ein Kopftuch geredet, sondern über ein Chimar, das ist ein Schal, dessen Aufgabe den Schlitz des Kleides nämlich zu bedecken. Muslimische Gelehrten sagen nämlich dieses Wort Zina, sie sagen, das ist die Schönheit der Frauen. Sie drehen das um. Ja, das heißt, die muslimischen Gelehrten nämlich versuchen, ihre eigene Interpretation hineinzuführen, um die Frauen sozusagen dazu zu bewegen, zum Kopftuch zu tragen. So, sag ich mal, sehr traurig ist es, dass die deutschen Islamwissenschaftler bei solchen Begriffen immer nämlich das Kopftuch verwendet haben. Das heißt, die deutschen Islamwissenschaftler, also die islamische Wissenschaft, die Islamwissenschaft, hat man bei der Koranübersetzung immer auf die männliche historische Exegese der Muslime, sag ich mal, sie hat sich dadurch unterstützt halt. Und da kam es zu falschen Übersetzungen. Wir wissen, damals im 7. Jahrhundert, also wir wissen, oder ich gehe jetzt erstmal zur Exegese, nämlich der Gelehrten, dass dieser Terminus Sina, Jamal, es ist eher Schmuck oder Schönheit, nicht Schönheit zu verstehen. Und muslimische Gelehrten sind darüber auch nicht einig. Es geht letztendlich hier um Chimar als ein Kleidungsstück zu verhüllen, nicht der Haare, sondern eher des Halses. Und muslimische Gelehrten streiten darüber. Aber sprachlich können wir das erklären, dass hier, schauen Sie mal schon im 13. Jahrhundert und auch von einem Reformer in Syrien, dass man gesagt hat, nämlich im 12. Jahrhundert, auch in unserer Zeit, hier geht es nicht um Kopftuch, sondern um den Schlitz der Frau zu bedecken. Interessanterweise muslimische Gelehrten heutzutage oder die sogenannte Vertreter des politischen Islam verheimlichen den Muslimen die sogenannten Offenbarungsanlässe. Nämlich Frauen, als sie nachts zur Lebzeit des Propheten rausgingen, um ihre Notdurft zu verrichten, müssten sie sich durch ein Schal, sag ich mal, erkennbar machen. In der Dunkelheit. Ja? Erkennbar, und zwar von den Sklavinnen. Die Sklavinnen zu der Zeit des Propheten dürften kein Schal tragen. Halt. Also wir wissen ganz genau, durch die Analyse der Verse und den historischen Grund, nämlich oder den historischen Grund, nämlich dass die Muslime oder dass die, dass die Frauen nicht sich bedecken müssen oder dürfen. Ja? Also es geht letztendlich hier um das Kopftuch als ein männliches, sag ich mal, ein historisches Produkt der männlichen Herrschaft, nämlich um Körper und Geist der Frauen zu kontrollieren. Nicht nur zu kontrollieren, sondern zu beherrschen. Muslimische Gelehrten sind darüber nicht einig, über das Thema. Und letztendlich, es gibt einfach verschiedene Meinungen. Die Tradition des Propheten, muslimische Gelehrten behaupten, dass der Prophet, also die zweite kanonische Quelle des Islam ist, ist die Sunna, nämlich das, was der Prophet gesagt haben soll. Wir wissen das nicht, ob er das wirklich gesagt hat oder nicht, weil diese Tradition des Propheten, die ist entstanden oder wurde verschriftet 2 Jahrhunderte nach dem Tod des Propheten. Das heißt, Sie können sich mal vorstellen, nach 2 Jahrhunderten, was hinein eingeflossen ist halt, ja. Und männliche Gelehrten oder Gelehrten, die als Vertreter der männlichen Herrschaft haben immer versucht, Aussagen des Propheten zu erfinden, um die Frauen zu kontrollieren. Und da wird immer von einer Aussage, nämlich wenn eine Frau, sage ich mal, mit 14 ist, dann muss sie ein Kopftuch tragen. Allerdings diese Tradition des Propheten wird heutzutage von Muslimen in den muslimischen Ländern abgelehnt, weil es nichts anderes als eine ideologische Erfindung von der männlichen Herrschaft. Also wenn Sie zum Beispiel diese Aussagen über den Propheten oder von dem Propheten lesen, dann denken Sie, der Prophet Mohammed war ein Spinner. Wirklich, also es gibt herabwürdigende Aussagen gegenüber Frauen und deshalb sage ich, dass diese Sunna, diese zweite kanonische Quelle, nämlich es ist eher eine Erfindung von muslimischen Gelehrten. Nun, das lassen wir beiseite und ich möchte zu der männlichen Herrschaft bei uns sprechen, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, nämlich die männliche Herrschaft bei uns und ihre Macht, die ist vertreten durch die sogenannte Wortführer der Dachverbände und zwar und durch die Importimame oder die selbsternannten Imam. Nun, ich möchte mit Ihnen ganz kurz und zwar über die sogenannte, das lassen wir auch, und zwar nämlich, wie kommt es zu einem Kopftuchtragen bei den Mädchen? Zu dem Kopftuchtragen der Mädchen, also wir müssen über die sogenannte geraubte Kindheit der Mädchen sprechen, und zwar die Kinder, nämlich diese Mädchen, werden verbal erpresst. Wenn du kein Kopftuch trägst, dann landest du in der Hölle. Wenn du kein Kopftuch trägst, dann Gott wird deine Haare verbrennen. Dein Kopftuch, es ist eine, sage ich mal, eine, oder deine Haare sind sozusagen nämlich dein Zeichen deiner Schönheit. Also ist zu dieser verbalen Erpressung, die, wodurch diese Mädchen täglich ausgesetzt werden, finden wir Sätze, Gott liebt nur die Mädchen, die Kopftuch tragen. Und jetzt entscheide du, ob du willst, dass Gott dich liebt oder nicht liebt. Denken Sie an ein Mädchen, die in der 3. Klasse mit 9 Jahren, die solche Sätze hört. Wie wird daraus reagieren? Sie kann nicht mal nachts schlafen. Sie wird denken, oh Gott liebt mich nicht. Also das ist wirklich eine symbolische Gewalt, wodurch, sag ich mal, diese Mädchen leiden werden. Oder zum Beispiel den Satz, Mädchen, die kein Kopftuch tragen, wird Gott ihre Haare in der Hölle verbrennen und nun entscheide selbst, ob du Kopftuch tragen willst. Ein Kopftuch tragendes Mädchen ist viel anständiger als eines ohne Kopftuch. Also entscheide dich. Das heißt, Sie sehen hier ein paar verbale, sage ich mal, Sätze, die letztendlich nichts anderes als eine Funktion haben, nämlich diese Mädchen unter Druck zu setzen. Oder der Satz, wir sind um dich besorgt, weil wir Angst um dich haben. Dieses Mädchen muss ständig in diese Angstsituation versetzt werden, dass es ihr was passiert ohne Kopftuch halt. Als Muslimin sollst du ein Kopftuch tragen. Das Kopftuch ist eine religiöse Vorschrift. Wir haben vorhin gesehen, dass es überhaupt keine religiöse Vorschrift ist, sondern es ist eine Lüge, in der historischen Lüge in der Geschichte des Islam. Nur nicht Musliminnen verschleiern sich nicht. Gott hat gewollt, dass sich die Frauen verschleiern. Also, Sie sehen hier nämlich einige Sätze, und zwar zu sagen, einige Sätze, die diese, worunter diese Mädchen leiden. Ich möchte Ihnen eine Passage nämlich vorlesen von, aus meinem Buch. Dieses Buch, das ist, ihr müsst kein Kopftuch tragen, wirklich, das ist ein Buch, seit Jahren habe ich Gespräche mit Frauen, besonders mit Frauen, die sich entschieden haben, kein Kopftuch mehr zu tragen. Und weltweit, sage ich mal, besonders in muslimischen Ländern, haben mir ihr über ihre Erfahrungen berichtet. Deshalb sage ich, Kopftuch zu verbieten, es ist keine Lösung, sondern wir werden nur Gegenreaktionen hier erleben und mehr kopftragende Frauen, sage ich mal, in der Öffentlichkeit auftauchen. Deshalb setze ich für die Aufklärungsarbeit, beginnen mit dem Kindergarten und in verschiedenen Schulen sozusagen. Vorab muss verdeutlicht werden, dass sich kein Mädchen, weder im Westen noch in muslimischen Ländern, im Kindergarten oder in der Grundschule freiwillig für das Kopftuch entscheiden würde. Kein Mädchen vor der Pubertät kommt auf die Idee, dass es seinen Körper verschleiern oder seine Haare mit einem Tuch bedecken soll. Die Mädchen können sich noch nicht einmal vorstellen, dass ihre Körper ein Objekt der Begierde sein könnte und deshalb von den Männern geschützt werden muss. Ein Mädchen, das mit Kopftuch im Kindergarten oder in der Schule erscheint, hat jedoch bereits die Erfahrung gemacht, dass es sich am Wochenende beim Besuch des Koranunterrichts in der Gemeinde verhüllen muss. Das heißt, wenn sie in die Moschee geht, muss sie sich verhüllen. Und sie werden auch getrennt von den Jungs halt. Die Verschleierung der Mädchen ist also auf den Einfluss der Eltern und der muslimischen Gemeinden zurückzuführen. Viele dieser Mädchen behaupten allerdings aus Angst vor der Reaktion beziehungsweise von den Sanktionen ihrer Eltern, dass sie sich selbst für das Kopftuch entschieden haben. Alle führen als Grund für ihre Entscheidung an, dass die Verschleierung eine religiöse Vorschrift sei, wie integraler Bestandteil ihrer kulturellen Identität. Außerhalb der Schule trauen sich die Mädchen also nur das zu sagen, was ihnen ihre Eltern diktiert haben. Die 7-jährige Samia berichtet ihrer Deutschlehrerin, dass ihre Mutter folgenden Satz gesagt habe: Wenn du nicht Musliminnen erzählst, dass deine Familie wollte, dass du ein Kopftuch trägst, dann nimmt dich das Jugendamt weg. Und du musst in einer fremden deutschen Familie leben. Du wirst uns nie wiedersehen. Der Körper der Mädchen wird also nicht nur sexualisiert, sondern sie werden auch emotional erpresst. Sie werden manipuliert, damit sie Unbeteiligten nicht erzählen, dass sie zum Tragen des Kopftuchs gezwungen werden. Das ist jetzt das Wichtigste, was kommt bei solch einer Erziehungsvorgehensweise. Die Sehnsucht nach der Selbstbestimmung muss schon ab der Pubertät unterdrückt werden, damit die Freiheit, die ein Mädchen in diesem Lebensabschnitt empfinden oder erleben könnte, später nicht vermissen werden kann. Freiheit muss für sie eine unbekannte Erfahrung bleiben. Die Verschleierung soll den Mädchen signalisieren, dass sie anders geworden ist, und zwar anders als die unverschleierten, nämlich Mädchen. Also Sie sehen hier, nämlich das ist eine ganze Strategie, die befolgt wird. Ich möchte Ihnen hier auch ein Beispiel nennen. Sie kennen alle die DITIB. Die DITIB zum Beispiel einmal pro Jahr organisieren die sogenannte kleine Pilgerfahrt nach Mekka. Und sie übernehmen die Kosten dafür. Die Mädchen und die Jungs übernehmen nur einen kleinen Teil von dem Geld. Und eine Pilgerfahrt nach Mekka, das kostet über 2000 Euro halt. Eine meiner Studentinnen, total liberal, wollte auch nach Mekka und die DITIB zahlt das. Nach den Winterferien kam sie zurück, nämlich mit einem Kopftuch. Sie war in Mekka. Das heißt, Die DITIB sorgt dafür, dass diese Menschen nach Mekka gehen, wo sie wirklich eine kulturelle Identität kriegen, Krise kriegen, und dann kommen sie nach den Ferien mit einem Kopftuch. Das heißt, das Kopftuch wird auch, sag ich mal, zahlt dafür Geld, damit die Menschen bei uns oder Jugendliche, das Geld, zahlt dafür Geld, damit sie halt Kopftuch tragen. Wir wissen auch anhand Berichte, nämlich in Heimen, wenn ein Mädchen ein Kopftuch trägt, kriegen die Eltern 400 Euro. Ja? Also Sie sehen hier wirklich ein ganzes System, nämlich der, sag ich mal, hinter den Kulissen sich abspielt, um diese Mädchen ihre Freiheit zu berauben, weil das Kopftuch hat die Funktion, bevorstehende Probleme zu, sag ich mal, zu lösen. Wenn ein Mädchen mit 10, 11 ein Kopftuch trägt, gibt es keinen Sport, keinen Schwimmkurs. Es gibt auch nicht Ausgehen und so weiter. Und deshalb, nach dieser moralischen Erpressbarkeit oder verbalen Erpressbarkeit der Mädchen, kommt das sogenannte Überwachen als ständige Kontrolle. Das heißt, die männliche Herrschaft durch diese zweite Etappe, sage ich mal, der Unterdrückung der Frauen, die männliche Herrschaft erklärt den Frauenkörper zum Gegenstand ihrer Besorgnis und macht ihn dadurch zu Chefsache. Und so kann man das verstehen: Dein Körper gehört dir nicht, denn du bist eine Frau, die unbedingt zu schützen ist. Also das heißt, die Mädchen werden überall kontrolliert. Sie dürfen nicht mehr allein ausgehen. Wenn sie in die Schule gehen, ist der älteste Bruder oder der jüngste Bruder immer dabei. Also auch der Kontakt, sage ich mal, in der Schule mit Nicht-Musliminnen oder sage ich mal, also aus Angst vor Einfluss, wird einfach versucht, durch diese Kontrolle zu vermeiden. Ich möchte das wirklich nicht so vertiefen. Und ich gehe zu einer neuen Strategie, das ist die sogenannte Isolation als Strafe. Wenn ein Mädchen, sage ich mal, mit 14, 15 kein Kopftuch tragen will und sie beharrt darauf, dann wird sie isoliert. Isoliert in der eigenen Familie und auch in der eigenen Gemeinde. Sie sitzt zu Hause und wird sie vermieden. Man ist mit ihr nicht da am Abend, sage ich mal, am Tisch, beim Abendessen halt. Man redet mit ihr nicht. Man bestraft sie durch die Stille. Ja? Man ignoriert sie halt. Und dann kommt es zu einigen Gesprächen. Erst wenn du ein Kopftuch trägst, dann können wir sozusagen mit dir kommunizieren halt. Also das heißt, diese Isolation ersetzt die Kommunikation in der Familie und in der Gemeinde, und zwar durch das Schweigen. Stellen Sie sich mal vor, dass man in der eigenen Familie abgelehnt wird, nur weil das Mädchen will kein Kopftuch tragen. Also das sind Maßnahmen, die unbeschreiblich, sage ich mal, diese Mädchen unter Druck setzen, dass sie endlich mal aufgeben. Und einige geben auf, damit sie ihre Ruhe haben. Und sogar damit sie einfach machen, was sie wollen. Viele der Mädchen, die Kopftuch tragen, sie geben auf und sie tragen das Kopftuch, damit sie nicht mehr kontrolliert werden, weil man schenkt denen Vertrauen. Dann können sie machen, was sie wollen. Das heißt, man bedrängt sie in die Doppelmorale. Man verliert auch dieses Gefühl der Freiheit halt. Und das ist einfach sehr bedauernswert, besonders bei uns im Westen, dass sowas vorkommt, weil die Eltern immer Angst haben vor dem Einfluss der Verwestlichung oder vor der westlichen Kultur. Es gibt auch eine andere, sage ich mal, Maßnahme, das hat auch mit dieser, sage ich mal, Isolation zu tun. Das wird ergänzt oder, sage ich mal, sogar intensiviert durch die Denunciation als Mittel der kollektiven Isolierung. Das heißt, in der Gemeinde, jeder weiß, dass das ist die Tochter von dem Herrn, die kein Kopftuch trägt. Die Familie redet mit ihr nicht. Man versucht, sie überall schlecht darzustellen. Plötzlich ist sie einfach in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Familie das böse Mädchen halt, ja, und jeder muss das wissen halt. Und immer wieder wird man mit ihr reden, sie muss das machen und so weiter. Also ich zitiere hier eine gewisse Sumia und er erzählt, Es war, oder sie erzählt, Entschuldigung, es war eine schmerzhafte Erfahrung für mich. Das Gefühl, von der eigenen Familie abgelehnt zu werden, hat mich seelisch sehr gekränkt. Keiner wollte mir erklären, was der Grund für dieses Verhalten war. Nach einer Woche erst erklärte mir meine Mutter, das hast du verdient, weil du gegen das Kopftuch bist. Es gibt die letzte Strafe. Diese Strafe ist uns wirklich sehr bekannt, nämlich für Mädchen, oder sage ich mal, wenn ein mit 18, 17 eine Schülerin, die Eltern haben sie für sie ein Importbräutigam, sage ich mal, organisiert aus der Türkei oder aus Marokko oder aus einem anderen arabischen Land. Und sie muss jetzt heiraten halt. Und der Mann wird hierher, sage ich mal, gebracht. Und wenn sie das nicht macht, dann werden sie bestraft. Das nenne ich das mauerlose Gefängnis. Und dieses mauerlose Gefängnis dient auch für die Frauen als letzte Strafmaßnahme für die Mädchen, die das Kopftuch nicht tragen wollen. Was meine ich damit? Ich meine damit nämlich, dass diese Mädchen werden in den Ferien in die Heimat der Eltern mitgenommen und sie werden dort gelassen. Man nimmt denen den Pass und sie bleiben dort, bis sie nämlich endlich mal das Kopftuch tragen oder den Bräutigam heiraten werden, dann dürfen sie wieder nach Deutschland kommen. Das heißt, die Strafe oder der Ort der Strafe wird einfach woanders sein, und zwar in der Familie, oder in der Heimat der Eltern, und dort gibt es die neuen Aufseher, das ist die ganze Familie des Ehemannes oder der Frau vor Ort, und nämlich werden einige Mädchen wirklich dort auch isoliert und sie wissen nicht mal, worum es geht, bis sie irgendwann mal erfahren, dass sie kein Kopftuch getragen haben und müssen sie das machen und sonst kommen sie nicht zurück. Ich hatte diese Erfahrung mit zwei oder drei Mädchen, die mir darüber berichtet haben, und das sind traurige Geschichten. Das ist eine Entlassung in die Einsamkeit, in eine Fremdenwelt. Ein Mädchen, die hier sozialisiert ist, ist die Heimat ihrer Eltern nur ein Ort des Urlaubs oder für Urlaub. Aber wenn sie dort gezwungen wird, dort zu leben, das ist wirklich ein Gefängnisgefühl halt. Nur dieses Gefängnis hat keine Mauer. Und deshalb einige entscheiden sich für das Kopftuch. Interessanterweise, sie werden auch zu einem Imam gebracht, der ihnen erklärt, dass es so wichtig, also zu einem Gelehrten, oder dass sie auch mit Koran behandelt werden, weil sie krank sind halt, solange sie kein Kopftuch tragen. Also plötzlich die Ablehnung des Kopftuchs wird als eine Krankheit behandelt halt, ja. Das sind diese Strafmaßnahmen, und nämlich keiner kann uns heute erzählen, dass das Kopftuch wirklich eine, sage ich mal, eine Entscheidung oder eine religiöse Vorschrift oder dass es eine eigene Entscheidung. Es gibt eine Gruppe von muslimischen Frauen, die sich für das Kopftuch tragen entscheiden. Das sind die Konvertitinnen. Die sagen, ich habe das freiwillig gemacht. Aber wenn wir das genau analysieren und Gespräche führen, wir erfahren, dass diese Konvertitinnen, sie werden nie in der eigenen Gemeinde akzeptiert, solange sie kein Kopftuch tragen. Das heißt, sie selber sind auch gezwungen, ein Kopftuch zu tragen halt. Also ich sage, nämlich es ist die Zeit, nämlich dass wir mit der Aufklärung anfangen, und es ist die Zeit, nämlich dass wir endlich mal den Mädchen beibringen, nämlich die sogenannte Sorge um sich selbst. Nämlich, wenn die Mädchen um sich kümmern, dass sie eigene Entscheidungen treffen, dass sie das Kopftuch nicht tragen wollen, es ist nicht gegen die Gemeinde oder gegen die Eltern, sondern die wollen nur frei bleiben. Ich finde es sehr traurig, dass es einen Gott gibt, der Angst vor den Haaren der Frauen hat. Ein Gott, der Angst vor der Frauen hat, der ist kein Gott. Der soll vollkommen sein. Und wenn man versucht, mit Gott hier zu spielen und sagt, Gott möchte dich beschützen, wenn du Kopftuch trägst, dann was ist für ein Gott ist das? Ein Gott ist vollkommen und er braucht keine Angst vor dem Körper der Frauen. Letztendlich hat er Eva nackt geschaffen, oder? Und Adam. Also ich sage es noch einmal, also und ganz deutlich, es geht, unser Mädchen zu vermitteln, unser Mädchen oder unsere muslimische Schülerinnen und Schüler zu vermitteln, dass es keine das ist keine falsche Entscheidung, ein Kopftuch nicht zu tragen. Das Richtige, dass sie einfach sich selbst entdecken, dass sie auch selber das entscheiden mit 18, wenn sie das wollen, aber nicht als Zwang, kollektiver Zwang von irgendwelche, sage ich mal, Gemeinde oder Eltern. Dass die Sorge um sich selbst, es ist nichts anderes als um sich selbst kümmern. Ja, und das ist nicht gegen die Familie oder gegen die Gemeinde, sondern es geht letztendlich, dass diese Mädchen lernen, sich selbst zu verwirklichen. Ein Mädchen mit 18 hat auch Probleme, wenn sie mit Kopftuch und mit 18 hat sie auch ein Problem hier bei uns in Deutschland, einen Job zu finden oder auch eine Ausbildungsstelle. Nicht alle Menschen sind hier Rassisten, aber es gibt viele, die das ablehnen. Das heißt, das Kopftuch ist ein Hindernis für die Selbstverwirklichung und deshalb müssen wir offen darüber reden und nämlich durch eine neue humanistische Ethik. Und zwar hier geht es um die Sorge um sich selbst als eine individuelle Lebensform, ein sich selbst, sage ich mal, der Aufmerksamkeit zu wenden. Das heißt, die Sorge um die Familie und die Sorge um die Gemeinde und um die Sorge um die eigene Religion muss endlich mal entlassen werden und muss ersetzt werden um, sage ich mal, die Sorge um sich selbst. Und da kann man von einer Freiheit sprechen. So, ich bedanke mich ganz herzlich.
Ja, kann ja noch kurz das benutzen, das ist einfacher. Also ich habe ein Saalmikrofon. Vielen Dank, Herr Ogi, für Ihren Vortrag. Ich weiß nicht, ob dieses Mikrofon funktioniert, das vor Ihnen steht. Sie können es mal gerade anmachen und versuchen. Wenn nicht, müssten wir das...
Hier das.
Dann habe ich ein Saalmikrofon, also wenn es Wortmeldungen gibt...
Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Eine kleine Frage. Also ich nenne mich als Atheist, sogar Antitheist. Aber ich stimme genau, was Sie sagen. Also ich glaube fast 100%, was Sie sagen. Aber Sie sind ein Muslim, ein Professor. Und ich wundere mich, wenn Sie ein Problem mit der Biografie des Propheten haben, wenn Sie ein Problem mit Sahih Bukhari, Sahih Muslim und so weiter und so fort haben. Was unterrichten Sie in Ihrer Klausur, also in Ihrer Universität? Wenn Sie ein Problem mit der Koran haben, was unterrichten Sie denn? Und ich wollte noch eine Sache erklären. Das für die Mädchen, was heißt Sozialzwang? Also nicht in der Familie, sondern auf der Straße mit den anderen Mädchen. Die sagen, ich habe mit dir nichts zu tun, bis du ein Kopftuch tragen musst. Das ist noch eine Sache. Und noch die dritte Sache. Ich glaube, jeder von uns kann die Sterne sehen. Sie sehen die Sterne. Aber wir ignorieren die Sonne. Ich meine, wir sehen die Sterne, aber wir ignorieren das Licht. Wir ignorieren die Sonne. Also metaphorisch meine ich. Wir ignorieren das große Ding. Ich meine, kein Wunder, dass es sozialer Hass gegen Juden gibt. Im Sahih Bukhari lesen wir, die Muslime würden von... wenn du Befehle von den Blumen bekommen und also ja ayyuhal muslimuna in der Schrift hadas ja ayyuhal muslimuna hunaka yahudiyun khalfika ala uqtulhu.
Ich habe es verstanden.
Sie dürfen übersetzen.
Also Sie meinen, was ich unterrichte meine Studierenden, also wissen Sie, ich vertrete einen sehr liberalen Islam und mir geht's darum, mit der eigenen Religion kritisch umzugehen. Und wenn es um den Koran als Beispiel geht, ich bin sehr froh, wenn meine Schüler, Studentinnen und Studenten lernen, historisch kritisch vorzugehen. Zum Beispiel diese Koranverse, was Körperstrafe betrifft oder das Töten von Juden und Christen und ihre Bekämpfung. Das sage ich ganz deutlich, nämlich solche Verse können wir nur in ihrer Entstehungssituation verstehen. Und ich sage es auch, solche Verse passen nicht zu unserer Zeit.
vielleicht kommt es eine Zeit. Es ist auch ein bisschen sehr früh für die Muslime. Wenn wir versuchen, den Islam zu reformieren, also nur schrittweise, wir wollen wirklich unsere Muslime auch nicht überfordern, nämlich ich sage, dieser politische, juristische Koran passt zu keiner Zeit. Das ist ein Koran, das für das 7. Jahrhundert gedacht worden ist. Und wir haben einen ethischen Koran, zum Beispiel die 10 Gebote, die finden wir auch in dem Koran. Und dieser ethischen Koran müssen wir beleben halt. Allerdings ist es die Zeit, dass wir diesen politischen, juristischen Koran nur in seiner Entstehungssituation verstehen. Vielleicht kommt auch die Zeit, ihn abzulehnen. Aber Muslime, die so einen Satz hören, das ist schon, sage ich mal, schon gewagt halt. Also das ist schon gefährlich. Aber ich habe Studentinnen mit Kopftuch, wirklich, die denken historisch kritisch. Und wenn ich das höre, wenn eine Studentin zu mir sagt, Herr Uri, wissen Sie, so, wir dürfen uns nicht nach so einem Vers orientieren, dass diese Geschichte in diesem Koran, das kann bei uns nur Probleme lösen, da habe ich schon einiges erreicht. Halt, ja. Aber wir dürfen eine ganze Religion nicht verteufeln. Da gibt es die Mehrheit der Muslime überall in der Welt, sind friedliche Menschen. Wir haben mit einer Minderheit zu tun, das sind die Salafisten, das sind die sag ich mal, den politischen Islam oder, sag ich mal, alles ablehnen. Aber uns geht es in erster Linie darum, aus dieser Religion eine friedliche Religion zu machen. Halt, ja? Und das kann uns auch gelingen, dadurch, dass wir die Menschen zur Reflexion bewegen, dass die Menschen endlich mal die eigene Religion, die eigene Identität in Frage stellen. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Weg. Was Reform des Islam in Deutschland, wir gelten inzwischen weltweit für ein Vorbild.
In den Grußworten hat in dieser Branche Max Heber von SLV und der GEW zwei Punkte angesprochen, die ich nochmal gerne in die Runde geworfen hätte. Dieser Branche sprach davon, in ihrem schulischen Alltag oder von Lehrkräften, die Sie kennen, dass da ihr immer mal wieder rückberichtet wird, dass Mädchen nichts trinken dürfen. Wie gehen Sie damit um oder wie gehen Lehrkräfte damit um im Unterricht?
Max Heber, Ramadan, ne?
Ja, zum Beispiel. Und Max Heber sprach davon, von der klassischen Nummer Antisemitismus im Politikunterricht, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Also was würden Sie da Lehrkräften empfehlen, wie damit umzugehen ist, den in Anführungszeichen pädagogischen Zeigefinger ausstrecken oder haben Sie da konkrete pädagogische Tipps? Zweitens interessiert mich, wie Ihre Erfahrungen sind. Sie waren ja schon mal vor 3 Jahren hier in Saarbrücken zu Gast. Das hat einige Wallungen gegeben bei den, ich sag mal, ultrakonservativen Islamverbänden. Wie ist Ihre Erfahrung? Hat deren Einfluss, DITIB, Zentralrat der Muslime und so weiter, hat deren Einfluss auf die Kultusministerien der Bundesländer zugenommen? Seit Sie hier in Saarbrücken waren oder insgesamt bundesweit, hat das zugenommen? Oder kann man das nicht so eindeutig sagen? Und noch eine letzte Frage. Sie sprachen von Radikalisierungsprozessen bei Jugendlichen und nannten einige Beispiele, woran Lehrkräfte das erkennen können. Auf mich wirkte das so, als würden Sie Beispiele von dem sogenannten normalen Islam wiedergeben. Also ich konnte da jetzt nicht unbedingt Radikalisierungsprozesse erkennen, in dem Sinne, dass Schüler, Schülerinnen kurz davor stehen, zum IS zu gehen.
Ich beginne mit der letzten Frage. Das sind Symptome, die wir beobachten können, aber die sind nicht verbindend. Aber wenn Sie sowas sehen bei Schülerinnen oder Schülern und wenn einige solche Symptome vorhanden sind, dann ist es wichtig, dass man Gespräche führt. Halt. Aber ich sage nicht, dass wenn, sage ich mal, ja, also wenn ein Schüler seine Lehrerin sagt, ich gebe Ihnen nicht die Hand, halt. Ich möchte Sie nicht begrüßen. Halt. Ja, also das sind, sage ich mal, für mich als Pädagoge würde ich die Frage schon stellen, ja, woher kommt das? Ja, ich würde auch mit dem, sage ich mal, ich hatte auch so einen Fall bei mir, ein Student halt, ja, der seiner Mentorin nicht die Hand geben wollte und wir haben Gespräche geführt und so weiter, aber er war sehr konservativ. Er hat zum Beispiel die Ahmadiyya gesagt, die Ahmadiyya, das ist auch eine Minderheit unter den Muslimen und die wird von den Muslimen nicht als richtige Muslime betrachtet, von den Sunniten. Da hat er gesagt, das sind Ungläubige und sie landen in die Hölle. Für mich solche solche Äußerungen sind alarmierend. Ich muss Gespräche führen und ich muss auch mir die Mühe geben, nämlich irgendwelche Lösungen durch Kommunikation oder Gespräche zu finden. Aber ich sage nicht, dass solche Verhalten sind ein Muster für einen, der sofort in den Irak geht. Ja, zum Glück ist Irak ist anders als vor ein paar Jahren oder Syrien. Aber das ist wichtig, dass wir halt mit den Eltern Gespräche führen, mit der Leitung und auch mit den Beteiligten halt. Also das ist, was wir machen können. Jetzt zu Ramadan. Es ist wirklich ein schwieriges Problem. Das Problem taucht immer bei uns, wenn es Ramadan ist. Wenn ein Viertklässler mit 10 Jahren in die Schule kommt und er sagt, ich faste, und das ganze Klima in der Klasse wird dadurch beeinträchtigt halt. Die Lehrerinnen leiden darunter, die nicht fastende, sag ich mal, Schülerinnen leiden darunter. Und die lösen das, nämlich dass wir sagen zu den Kindern, ja, Fasten kann auch anders aussehen, nämlich dass sie verzichten auf die Süßigkeit. Ja, das ist ein blödes Beispiel halt. Aber das ist keine Lösung. Keine Lösung, weil ich als Erwachsener, wenn ich faste, geht es mir ab 14 Uhr sehr schlecht. Also das ist wirklich, bitte erlauben Sie mir diesen Satz zu sagen, das ist das Brutalste, was den Muslimen, sage ich mal, oder was in den Islam, dieses Fasten, nicht mal was trinken halt, es muss irgendwann mal die Zeit kommen, dass durch das Fasten, nämlich dass man irgendwann mal sagt, es ist erlaubt, so Wasser zu trinken und man kann meinetwegen fasten halt. Aber ob die Muslime sich daran halten, das weiß ich nicht wirklich. Dann gilt es für sie, dass es nicht mehr Fasten halt. Es ist ein schwieriges Problem. Aber wir versuchen den Schülerinnen und den Schülern nämlich zu vermitteln, dass sie nicht gezwungen sind zu fasten. Es gibt keine Vorschrift, die sagt, dass Kinder fasten halt. Also erst ab 15, 16, aber trotzdem bleibt es ein Problem. Es wird, dieser Ramadan wird immer ein Problem sein. Wir müssen, sage ich mal, wir Muslime Lösungen dafür finden. Und ich weiß nicht, vielleicht wie das Kopftuch, dass man sagt, erst ab 18 darf man Kopftuch in den Schulen tragen oder erst ab mit 18 darf man fasten halt. Es ist ein schwieriges Problem, wirklich. Ich bin auch selber überfordert, wie ich damit umgehe. Das war die letzte Frage. Oder?
Die Frage war, ob Sie im Rahmen Ihrer Arbeit, pädagogischen Arbeit oder Vortragstätigkeit eine Einschätzung haben, ob der Einfluss der ultrakonservativen Islamverbände, also DITIB oder Zentralrat der Muslime, ja, das ist im Saarland zum Beispiel die islamische Gemeinde Saar,
ob der Einfluss dieser Verbände auf die Kultusministerien der Bundesländer zugenommen hat in den letzten Jahren oder eher rückläufig ist oder stagniert.
Also ich kann über zwei Bundesländer sprechen, über NRW und über Baden-Württemberg. In NRW zurzeit versucht man, sage ich mal, eher nicht mit der DITIB zusammenzuarbeiten. Ja. Durch verschiedene, sage ich mal, Ereignisse, die DITIB, sage ich mal, sich erlaubt hat. Ja. Also Observierung von Mitgliedern der eigenen Gemeinde und Berichte auch, die in die Türkei geschickt werden, nach Ankara über türkische Bürgerinnen und Bürger. Also da sind alarmierende Hinweise, wo in NRW sagt man, um Gottes Willen, wir wollen nicht mit der DITIB zusammenarbeiten. In Hessen, der Ansprechpartner des islamischen Religionsunterrichts ist die DITIB. Ich habe den Lehrplan begutachtet, und zwar 2016, ich habe davor gewarnt, aber nämlich, es ist so, in Hessen, die CDU will die Grünen nicht ärgern. So ist das. Also die Beschützer der Muslime sind inzwischen die sogenannten liberale, sag ich mal, Menschen. Sie denken, es ist ihre Aufgabe, diese Minderheiten zu beschützen. Aber sie wissen nicht, dass sie an unserer eigenen Entwicklung darunter, sag ich mal, verhindern halt. Also in Baden-Württemberg, ich sage es Ihnen ganz deutlich, ich war vor einem Jahr auf der ersten Stelle bei einer Berufung und die Dachverbände haben meine Berufung verhindert. Sie haben einen Brief zum Kultusministerium und zum Wissenschaftsministerium, wo sie nämlich das Kultusministerium und Wissenschaftsministerium unter Druck gesetzt haben. Das kam auch in der Presse. Und ihnen ist echt gelungen, meine Berufung zu verhindern. Ja, also ich weiß es nicht. Aber ich finde es, wir dürfen auch die etablierten Parteien kritisieren. Ja, ich gehöre zu keiner Partei, aber ich sage es nämlich, unsere Politiker sind überfordert. Sie sind diejenigen mit der Unterstützung der Kirchen, die diesen politischen Islam bei uns die Möglichkeit geben, dass er mächtig wird. Sie brauchen Ansprechpartner, aber das sind die falschen Ansprechpartner. Übrigens, ich möchte Ihnen auch was sagen. Das Problem hier bei uns in Deutschland, man will die Dachverbände genau wie die beiden Kirchen behandeln. Die beiden Kirchen haben eine Aufklärung hinter sich, ja? Und eine Reformation zum Beispiel. Ja? Aber die Muslime, die haben nicht mal damit angefangen, besonders die Dachverbände. Die Dachverbände lehnen auch sogar die liberale Muslime halt. Und ich glaube, unsere Politiker müssen endlich mal diesen Mut haben, dass unsere, Muslime, die wählen dürfen, nicht als Wähler zu betrachten. Also wir wissen in einigen Bundesländern, dass SPD-Politiker machen Wahlwerbung in Moscheen, halt, damit sie gewählt werden von den Muslimen. Das ist traurig. Es geht um Interesse der Mehrheitsgesellschaft, dass wir alle miteinander in Frieden leben. Es geht darum, dass wir auch nämlich sagen, dass der Islam keine kirchliche Strukturen hat. Der Islam hatte nie einen Rom. Aber hier bei uns in Deutschland, die Kirche und die Politiker wollen einen Rom im Islam machen. Das geht nicht.
Sie reden von Liberalen. Ich habe den Koran gekauft, habe ihn von Teilen gelesen. Jemand, der den Koran liest mit klarem Verstand, der kann sagen, es gibt keinen liberalen Islamismus. Es gibt es nicht. Das sind klare Anleihen, wie man mit anderen Menschen umzugehen hat. Und auch der Islam hier sich verbreitet. Ich denke mir, es wird hier eingeschlichen und eingenullt und unsere Politiker machen das gleiche Problem. Also der Koran ist ein kriminelles Buch, das müsste verboten werden.
Ja, was soll ich Ihnen sagen? Also ich bin auch kriminell, oder wie?
Das sehen Sie auch, ja.
Und das sehen Sie, dann ist das, die Diskussion ist beendet. Also wenn Sie mir unterstellen, dass ich kriminell wäre, weil der Koran kriminell ist, ist es ein bisschen sehr...
Ich habe gesagt, der Koran ist kriminell, nicht Sie. Haben mir in den Mund gelegt. Sind Sie nochmal fair jetzt?
Jetzt, Moment, lassen Sie, ja. Wir versuchen miteinander zu reden.
Ja.
Wir dürfen wirklich, wenn Sie sagen, der Koran kriminell ist, dann sie versuchen alle, jetzt vorsichtig, auch Muslime zu kriminalisieren, weil sie an den Koran glauben. Moment. Es geht, ich sage es ganz deutlich, in dem Koran gibt es auch ethische, humanistische Verse, die 10 Gebote zum Beispiel, die gibt es im Koran. Unsere Aufgabe als liberale Muslime, diesen ethischen, humanistischen Islam in den Quellen zu wiederbeleben. Und dass wir endlich mal den Abschied von dem politischen, juristischen Koran nehmen. Ja, aber wir dürfen nicht sagen, ein ganzes Buch ist es kriminell. Das ist sehr gewagt, wirklich. Also,
wenn Sie 10 Gebote hat und fordert seine Mitarbeiter, der Mitglieder auf, andere Menschen zu töten, dann ist das doch nicht liberal.
Moment, also ich nenne Ihnen eine Stelle. Also ich kann auch ein bisschen weitergehen. Es gibt die Sie haben dieses Beispiel genannt, das ist Sure 9, 29. Ich zitiere, mir ist befohlen, diejenigen zu bekämpfen, die nicht an Gott und an Jenseits glauben und diejenigen, die nicht zu der wahren Religion gehören. Muslimische Gelehrten sagen, das sind Juden und Christen, wir müssen sie bekämpfen. Aber solch ein Vers ist offenbart im 7. Jahrhundert und wir haben die sogenannte Offenbarungsgründe. Solch ein Vers ist eher gedacht für die damalige Zeit und ich sage heutzutage als Moslem, ich darf mich nicht mehr danach orientieren. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Wirklich.
Wir haben noch 5 oder 6 Wortmeldungen. Ich denke, wir gehen jetzt weiter, weil sonst wird es ein Zwiegespräch zwischen Ihnen. Das, denke ich, ist nicht Sinn der Sache.
bin in der GEW auch aktiv und setze mich seit Jahren auch schon ein für Antidiskriminierung. Ich habe folgende Frage. Wir haben hier im Saarland vor einigen Jahren uns dafür eingesetzt, dass islamischer Religionsunterricht eingerichtet wird. Und das haben wir auch geschafft, gibt es jetzt, unter staatlicher Verantwortung. Und jetzt bin ich an einem Punkt, dass ich mich frage, und die Frage will ich an Sie richten, ob es auch gut wäre, wenn wir uns langfristig, wenn wir einen Beschluss, den wir haben, umsetzen, und zwar, dass wir Lebenskunde, Ethik und Religion als Einfach einsetzen für alle Kinder, also auch als, anstelle des katholischen und evangelischen Religionsunterrichtes. Ich möchte noch den großen Rahmen um die ganze Diskussion machen, weil, was Herr Röder sagte, als Sie das letzte Mal hier im Saarland waren, die Wogen hochkochten. Die Zeit hat sich damals, seit damals, denke ich, verändert. Wir haben mittlerweile eine Partei im Bundestag und in den Landtagen, die wohl jetzt auch Anträge stellt, ob zum Beispiel das Verbot des Kopftuches eine Diskriminierung ist oder nicht. Also da wird von einer ganz anderen Seite an die Thematik des Kopftuches herangegangen. Wenn Sie zu den Fragen was sagen könnten, also Einrichtung eines LER, eines anderen Lebenskundeunterrichts anstelle von Religion, katholischer, evangelischer oder auch islamischen Religionsunterricht, und zu dem, was die AfD im Moment auch da versucht zu initiieren.
Also, ehrlich gesagt, ich bin auch für einen Ethikunterricht. Das finde ich hervorragend, dass die, also man kann alles von den Religionen lernen und nicht nur Islam oder monotheistische Religionen und Christen, sondern auch Buddhisten und so. Aber glauben Sie mir, die Kirchen werden nie mitmachen. Nie mitmachen und unterschätzen Sie auch nicht die Macht der Kirchen in Deutschland. Wirklich. Und sogar man sah, also unser Unterstützer bei dem islamischen Religionsunterricht, das sind die beiden Kirchen, weil sie hoffen, dadurch beleben sie auch das eigene Zuhause. Aber ich weiß es nicht wirklich. Also ob die Kirchen damit mitmachen werden, das bezweifle ich eher. Darüber hinaus, wir haben auch ein Problem halt, was auch die Kirchen sagen, besonders die evangelische Kirche, die Ethik kann nicht eine ganze Religion ersetzen und das wird immer halt eine Diskussion. Und, aber ich glaube es nicht, dass es ein, es muss Ethik geben für diejenigen, die sich dafür entscheiden. Da gibt es auch genügende, aber wenn Eltern sagen, nee, ich, das, oder die Kirche sagt, nee, wir möchten den evangelischen oder katholischen Unterricht, da kann man auch nicht mehr machen, dass es verankert in unserem Grundgesetz. So, zu AfD, also zu dem Kopftuch halt, jetzt, wir wissen, im CDU, nämlich die CDU versucht sozusagen mit CSU ein Kopftuchverbot halt, man ist dabei, das, sage ich mal, zu erörtern. Ob das kommen wird, das weiß ich nicht, aber für mich AfD ist es nur eine Erscheinungsform, also nur eine Mode halt. Nämlich, es ist irgendwann mal, die AfD wird zu Ende gehen, das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, vielleicht in Ostdeutschland nicht. Und ich glaube, wenn unsere etablierten Parteien den Mut haben, Tabuthemen zu brechen, ja, was Islamismus und auch Islam betrifft, dann wäre die AfD nicht heute so stark wie damals. Aber die AfD, bitte, ich bin kein Hellseher und kein Prophet, der in der Zukunft sieht, aber diese AfD wird irgendwann mal sich zerlegen. Also sie werden sich gegenseitig zerlegen. Also ich habe keine Angst vor der AfD, wirklich. Also.
So, nur dass Sie wissen, wann Sie an die Reihe kommen. Du stehst schon drauf. Also es sind 7 Leute jetzt auf der Liste. Es geht einfach nicht schneller, auch wenn du dich jetzt öfter meldest. Es nutzt nichts. Du kommst nicht vorher dran. Perfekt, okay. Eine gewisse Denkweise, die wir hier haben, die ich auch habe, die aber eigentlich aus unserem westlichen und sogar deutschen Denken kommt. Das heißt, die jungen Leute, die in diesen muslimischen Bereichen aufwachsen oder aus muslimischen Ländern herkommen,
die haben ja nicht unsere westliche Denkweise, die kommen ja aus einer völlig anderen Denkweise heraus. Und ich beobachte da eine sehr starke Zerrissenheit und hätte eigentlich gerne von Ihnen einen Rat, wie man umgeht. Mit zum Beispiel Studentinnen, die Kopftuch tragen wollen, die auch alleine hier sind, ihre ganze Flucht selbst organisiert und durchgestanden haben, die jetzt das ganze wirklich heftige Programm hier durchlaufen müssen, um anerkannt zu werden, um eine Chance zu bekommen und die, wie Sie vorhin das genannt haben, eingangs wie Behälter alle sind, die Männer übrigens auch, Behälter, in die man Religion reingibt und auch Dinge, die eigentlich nicht die Religion sind, aber als Religion bezeichnet, fordert und die niemals gelernt haben, das zu hinterfragen und selbst zu denken. Also Kant ist da, kommt da nicht vor, sondern nur Mensch kommt vor und ein Koran, den sie nie gelesen, sondern nur gehört haben, richtig oder falsch. Was mache ich also, wenn so eine junge Frau vor mir sitzt, mit dem Kopftuch und sagt, ohne Kopftuch fühlt sie sich nackt und die Religion in Frage stellen kann sie auch nicht und trotzdem hier von hier lebenden Islamisten oder anderen Muslimen unterdrückt und bedroht wird. Wie kann ich ihr helfen? Mit meiner westlichen Denke komme ich nicht weit, weil da ist eine Blockade, da ist eine Mauer dazwischen. Das betrifft auch junge Männer, wo es andere Themen gibt als das Kopftuch. Aber ich habe das Gefühl, da sitzen sich zwei Planeten gegenüber und ich habe keine Unterstützung. Wie gehe ich vor? Wie kann ich den jungen Leuten da raushelfen, damit sie nicht von Religion und westlichem Denken zerrissen werden? Wie machen Sie das an Ihrer Hochschule?
Nein, ich habe Sie richtig verstanden. Ich weiß nicht, wo ich beginnen kann. Und zwar, also ich lege viel Wert auf Gespräche, auf die Kommunikation. Man muss auf die anderen Menschen eingehen, man muss Gespräche führen, man kann auch unsere Werte anderen Menschen vermitteln. Weil die Integration bei uns und hier, sage ich mal, sich zugehörig zu fühlen, ist es ein Prozess. Das kann nicht auf heute, auf morgen geschehen. Also das erlebe ich auch selber. Ich bin mit 23, gekommen. Ich bin hierher gekommen und ich habe die Juden gehasst. Weil bei uns, nämlich, unser Feind sind die Juden halt. Ja? Aber ich musste die Erfahrung machen, Juden kennenzulernen und dass ich heutzutage, ich sage ganz deutlich, ich bin ein Freund Israel halt. Ja? Also das muss man, diese Erfahrung muss man erstmal machen. Und diese Menschen, die zu uns kommen, die, wie sagt man auf Deutsch, die haben erstmal einen kulturellen Schock. Ja, die müssen das erstmal erleben und, wie sagt man, überleben halt. Ja. Ich lege viel Wert auf Gespräche und auch kritische Gespräche. Und man braucht nicht Angst davor zu haben, den anderen zu verletzen, sondern das ist unsere Meinung, das ist unsere Kultur und es ist unsere Aufgabe, unsere Kultur den anderen zu vermitteln. Das heißt, nur durch Gespräche auf auf der gleichen Ebene kann man einiges erreichen. Und diese Menschen müssen wir auch ihnen diese Möglichkeit geben, dass sie ihre eigene Erfahrung machen und dass wir nicht unsere Aufgabe, oder es ist nicht unsere Aufgabe, ihnen zu diktieren, wie sie leben. Aber glauben Sie mir, der Schock bei denen sitzt ganz tief. Ich habe Studenten, nämlich Studenten bei mir, die aus Syrien kommen und sie sagen zu mir, Herr Uri, in der arabischen Moschee, es wird ein sehr konservativer Islam gepredigt, den wir nicht aus Syrien kennen oder in Syrien kennen. Also Sie sehen hier, nämlich trotzdem geht es mal in diese Moschee, weil man möchte gerne Arabisch hören, zumindest, ja, und geht es nicht nur um Inhalte. Aber was ich Ihnen gesagt habe, es ist unsere Aufgabe als Mehrheitsgesellschaft, auf diese Menschen einzugehen, mit ihnen zu reden, zu diskutieren, uns auch zu kritisieren. Nur dadurch können wir was erreichen. Wir dürfen diese Menschen nicht isolieren. Da kommt der politische Islam und kommen die Salafisten, weil die bieten denen Lösungen.
Und es ist unsere Aufgabe als eine Mehrheitsgesellschaft mit sozialen Strukturen Hilfe, Aufklärungs- oder Aufklärungsarbeit zu leisten.
So, ich gebe das Mikrofon weiter. Bitte alle ein bisschen kurz fassen. Es sind noch 7 Leute drauf. Und wenn wir alle so lange reden, schaffen wir das nicht bis um 8:45.
Ich bedanke mich für Ihren Vortrag und ich wollte was sagen. Ich kann Ihnen 100% zustimmen, wenn ich verstanden habe, wenn ich richtig verstanden habe, was Sie genau meinen. Sie haben einen Satz gesagt, die sehr wichtig ist, dass die Muslime sind überfordert. Ich glaube schon, dass ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie man den Islam renovieren oder reformieren kann. Und das ist sehr schwer und fast unmöglich. Aber wenn Sie meinen, dass eine Strategie, um den Islam eine neue Definition zu geben, dann kann ich Sie zustimmen. Das ist eine gute Idee, den Islam neue Definition zu geben und als liberal. Ich wollte noch, da wir über Schule und Islam reden heute, ich wollte eine kurze Geschichte erzählen von letztes Jahr. In Nordrhein-Westfalen bin ich gefahren zu einer Freundin, sie ist Lehrerin und sie hatte frei an diesem Tag, weil die Schüler müssten zu einer Exkursion fahren. Und das war der erste Tag Ramadan. Wir haben geplant, etwas zusammen, also ich und die Freundin, etwas zu machen. Aber sie musste arbeiten an diesem Tag, weil die Muslime, Schüler, wollen nicht zur Exkursion gehen, weil das war der erste Tag Ramadan. Und sie musste in Schule gehen. Und in der Schule waren nur muslimische Schüler. Und das ist schon traurig, das teilt die Schüler zu zwei. Ihr seid euch und wir sind wir. Und das versteckt auch die Bildungs... das teilt die Menschen und die Gesellschaft. Also eine Lösung finde ich, wenn ich einen Direktor von der Schule, es fällt mir schwer, was für eine Lösung finde ich jetzt. Entweder die Exkursion streichen oder alle anderen zwingen, in der Schule zu kommen.
Also vielleicht ganz kurz, also zur Reform des Islam anhand der kritischen Vernunft, da habe ich ein Buch geschrieben, Reform des Islam, 40 Thesen. Da entwerfe ich 40 Thesen, um den Islam zu reformieren, und zwar in dem westlichen Kontext. Ob das uns gelingt, das weiß ich nicht. Ich bin sehr froh, dass dieses Buch inzwischen auf Englisch oder ins Englisch übersetzt worden ist. Und es gibt auch viele Muslime und Musliminnen und Muslime, die dankbar für diese Aufklärung aller Immanuel Kant bei uns, sage ich mal, sehr dankbar sind. Das mit dem Ramadan, ich kann Ihnen auch meine eigene Erfahrung berichten. Der Fastenbrechen war, glaube ich, vor einer Woche an einem Dienstag, der zweite Tag, das ist Mittwoch. Ich muss immer Mittwoch zu einer Schule gehen, wo ich auch den islamischen Religionsunterricht auch in der Schule beobachten. Und die Lehrerin hat mich angerufen, heute gibt es keinen islamischen Religionsunterricht. Ja, was soll ich machen? Soll ich in den Häuser gehen und die Kinder bringen? Kann ich nicht. Ja, ich weiß wirklich nicht. Also ehrlich gesagt, da bin ich auch selber überfragt. Aber, ja.
Warum haben die frei?
Weil sie Fastenbrechen haben. Weil sie...
Das ist doch nur am Tag. Die können doch am Tag in die Schule Unterricht haben. Und das Fastenbrechen ist doch bei uns bis jetzt...
Nein, es gibt ein Fest für das Fastenbrechen nach 29 oder 30 Fasten.
Ja, haben Sie dann eine Feier an dem Tag? Oder nehmen Sie sich frei?
Sie nehmen sich da... Aber manche
Ministerien glauben...
Nein,
stopp, wir reden jetzt nochmal.
Unser Kultusminister hat das sozusagen
freigestellt. Die Eltern können das dann halt trotz Schulpflicht, das ist dann die Ausnahme.
Ja, aber es ist nicht schlimm, wenn die muslimischen Kinder einen Tag nicht kommen. Dann ist das Problem. Das
kann auch sein.
Ja, die können auch krank werden und es kommen.
Auch bei Montag nach Weißen Sonntag war immer die Katholiken frei. Dann haben die Evangelischen nicht gefragt, also Leute. Frau darf ich auch frei haben.
Können Sie vielleicht ein bisschen
nachdenken? Wir können das aber jetzt nicht vertiefen, weil ich auch wirklich nur erst gelöscht auf, dass wir das machen. Sonst bin ich die Leute, die sich gemeldet haben, es geht nicht. Das machen wir jetzt nicht. Sie sind jetzt an der Reihe.
Auch ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Ich teile viele Ihrer Punkte, auch den Punkt, dass die Mehrheit der Muslime zumindest friedlich ist. Ich teile nicht ganz Ihre Analyse, wenn es um konservative oder liberale Ansichten geht, denn das, was Sie gesagt haben, dass Mädchen, die das Kopftuch nicht tragen, sozial isoliert werden, das funktioniert ja nur, wenn ein Großteil der muslimischen Gesellschaft, die hier lebt, das auch mitträgt. Und ich habe noch eine konkrete Frage, nämlich Mädchen werden hauptsächlich über Scham, Schande und Moral zum Tragen des Kopftuchs gezwungen. Ob man bei Jungs
ähnliche Zwangsprozesse einleitet durch
den Ehrbegriff?
Naja, also für muslimische Jungs, die sind, sag ich mal, die haben den Vorteil, frei zu leben und zu machen, was sie wollen. Also ein Junge in der Familie, nämlich der gilt, sag ich mal, als der Pascha oder der Prinz in der Familie. Und sogar die Mütter erziehen ihre eigenen Söhne, nämlich um Macho zu werden und die Aufgabe, die eigene Töchter zu kontrollieren. Und also da sind zwei Erziehungsmuster in der eigenen Familie. Der Junge darf alles machen und das Mädchen überhaupt nicht. Und ich frage mich nämlich, dass diese Macho-Kultur, wie ist das entstanden, ist es entstanden oder durch diese Erziehung, die Kinder erstmal durch die Sozialisation in der eigenen Familie erleben. Nur beim Aufräumen, also ich habe das beobachtet im Kindergarten, nämlich wo der Junge zu Fatiha sagt zu seiner Schwester, bitte räume auf, ich räume nicht auf. Also verstehen Sie, das hat er gelernt zu Hause. Halt, ja. Und komme ich zurück, nämlich zu der ersten Frage. Übrigens, eine Ehefrau in einer muslimischen Familie, wenn sie nur Mädchen zur Welt bringt, sogar das erste Mädchen und keinen Sohn, die wird nicht mal in der Familie ihres Ehemannes angenommen. Ja? Ich akzeptiere es. Es muss erstmal ein Sohn, der dafür sorgt, dass der Familienname fortgeführt wird. Also Sie sehen, da sind, sage ich mal, männliche Strukturen in der Erziehung, in der Sozialisation, die dazu dienen, dass die Frauen, die Mädchen sind da, um die Männer zu dienen halt. Das beginnt schon früh in der Familie. Das Mädchen hat zu gehorchen und der Junge hat die Möglichkeit, alles zu erleben, was er will. Er kann rausgehen, er kann, also alles Mögliche. Jetzt zu der Isolation. Wissen Sie, hier die Muslime sind so, viele Muslime sind so, sag ich mal, Muslime, die in den Moscheen gehen. Ne? Die sind nur 15%, die Muslime, die aktiv sind in diesem Dachverbänden, sind nur 15% halt. Und die sind sehr miteinander vernetzt halt. Und die Isolation kann stattfinden in dieser Gemeinde, in der Familie, unter den Mitgliedern der Familien halt. Aber man darf das nicht überall verallgemeinern. Also eine Frau, die nicht in dieser Gemeinde halt, die keiner kennt, sie wird dort auch nicht denunziert, sondern in der eigenen Gemeinde, wo der Vater dort hingeht.
Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für den erhellenden Vortrag von Ihnen und möchte auch nochmal das Thema Kopftuch aufgreifen. Der Vorredner da vorne, der junge Mann, hat gesagt, dass Sie überfordert sind, wenn Sie hier zu uns kommen, aber ich habe auch den Eindruck, dass wir zum Teil sehr überfordert sind. Also ich kann nur für mich sprechen, ich bin sehr überfordert, was das Kopftuch angeht. wir stammen, also ich glaube, so, ich kann für die Mehrheit der Frauen hier sprechen, so aus einer Generation, da haben unsere Müttergeneration hat für die Gleichberechtigung gekämpft und wir sind immer noch dabei zu kämpfen. Und deshalb habe ich so emotional ein sehr ablehnendes Gefühl dem Kopftuch gegenüber. Und sie haben das haben mich eigentlich darin bestärkt. Das finde ich einerseits gut, andererseits wünsche ich mir irgendwie so einen Hinweis, dass ich mich auch positiver dem gegenüber stellen kann, weil ich das Gefühl habe, man kann gar nichts mehr dran ändern. Sie haben das jetzt sehr als religiöses Symbol beleuchtet. Ich habe aber auch das Gefühl, das ist auch ein sehr kulturelles Symbol mittlerweile. Gerade bei den jugendlichen Musliminnen, die fühlen sich dadurch halt zugehörig. Nicht nur religiös, sondern gesellschaftlich. Das ist so ihre Peer Group und das kann man auch hier in Saarbrücken, wenn man hier durch die Fußgängerzone geht, sehen. Also das ist so ein Identitätsmerkmal, das spürt man richtig. Das ist ja auch mittlerweile mit viel modischem Schnickschnack verbunden. Und ich habe so das Gefühl, da können wir eigentlich gar nichts mehr gegen machen. Gibt es auch irgendwie, ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber irgendwie sowas, was man dem auch positiv abgewinnen kann, damit wir uns da irgendwie auch positiver einstellen können. Also ich habe da im Moment noch nicht so die richtige Idee.
Also ehrlich gesagt, Rezepte habe ich ehrlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin selber überfragt, aber.
Ja, aber nochmal die Nachfrage. Können Sie dem Kopftuch was Positives abgewinnen? Das war die Frage doch eigentlich. Da fehlt mir noch.
Ich weiß es. Was meinen Sie mit abgewinnen?
Was Positives sehen.
Über das Kopftuch.
Ja.
Sie fragen den Falschen. Nein, ehrlich gesagt, hören Sie mich nicht?
Ja, ja.
Ja. Ich bin in einer sehr liberalen Familie aufgewachsen. Für mich war das Kopftuch in anderen Familien sehr fremd halt, ja. Und deshalb, da ich in einer liberalen Familie aufgewachsen bin, kämpfe ich immer, dass die Frauen nicht sich verschleiern halt, durch die Aufklärung. Aber wenn Sie mir sagen, was finden Sie toll im Kopftuch, ich sage Ihnen nichts. Okay. Aber bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sehe auch diese Menschen als Menschen in erster Linie, die in fremden Rollen gezwungen werden, durch kulturelle oder religiöse. Und deshalb sage ich, auch wenn ich mich erschrecke, wenn ich das sehe, nämlich sage ich, um Gottes Willen, wir müssen Aufklärungsarbeit leisten. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir diese Menschen, die Kopftuch tragen, ablehnen und versuchen, sie im Alltag sie zu vermeiden, das ist keine Lösung. Also das ist ein sozialer Vertrag à la Jean-Jacques Rousseau, nämlich, dass wir miteinander Gespräche führen, miteinander reden. Und bitte glauben Sie mir, wirklich viele Menschen, die das Kopftuch tragen, die wissen nicht mal, ob es eine religiöse Vorschrift ist, aber sie sagen das. Und die meisten Gespräche, die ich mit Frauen, die das Kopftuch abgelegt haben, geführt habe, sie haben das nachdem sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sie kamen zu dem Entschluss, nämlich, dass sie kein Kopftuch tragen mehr. Und das heißt, die Aufklärungsarbeit in Wien hat ein Vater das Buch der Lehrerin verboten, die Lektüre aus dem Buch zu machen, halt, ja. Also, dass sie in dem Buch lesen hat. Ich finde es traurig, aber wir dürfen nicht aufgeben. Wir wollen freie Menschen auch bei uns haben, und zwar in ihrer Seele, in ihrem Verhalten. Und das kann uns gelingen, wenn wir das wollen. Und diese Aufklärung, genau wie ich gesagt habe, das können auch die Lehrerinnen und die Lehrer verschiedener Fächer auch übernehmen halt auch. Aber wie das stattfindet, da bin ich echt überfragt. So, bitte sehr.
Auch vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich wollte auch Thema Kopftuch ansprechen. Und ich bin halt keine Lehrerin. Ich arbeite bei der Diakonie des Migrationsdienstes in Brücken. Und ich habe aber sehr viele beruflich und auch privat bekannte Lehrer, auch meine Tochter ist Lehrerin in NRW. Und ich habe viele Geschichten gehört, zum Beispiel ein Mädchen, 5. Klasse, kommt auch zur Klassenlehrerin und sagt, Ja, ich muss ganz traurig. Ich muss nächstes Jahr mein Kopftuch anziehen. Und der Zweite sagt, ja, ich muss auch mein Kopftuch anziehen nächstes Jahr. Und ja, und warum? Also, ja, die Eltern möchten sowas. Ne? Oder zum Beispiel ein Grundschulkind, Grundschulmädchen, kommt auch so vertraulich zu ihrer Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache und sagt, ja, also, die fragt sie einfach, warum trägst du den Kopftuch? Ah, meine Eltern wollen das, ich will das gar nicht. Ne? Und was macht dann diese Lehrerin, die sowas hört? Ich meine, wenn zum Beispiel ein Mädchen erzählt, die wird zu Hause geschlagen, ne? Dann macht diese Lehrerin was, die ruft Jugendamt an und wird alles dann in Gang gesetzt. Ne? Das ist aber manchmal schlimmer als Schlag, ne? Das ist so dieser moralische Druck, was Sie auch erzählt haben. Das ist manchmal schlimmer als Schlag, wenn man jemandem Po gibt, das mache ich, habe ich auch mal gemacht. Ne? Also auf jeden Fall, also das die Rezept, was macht diese Lehrerin? Also meine Tochter sagt, sie hat auch manchmal Angst vor den Lehrern, vor den Eltern, ne? Wenn sie das irgendwas unternehmen. Die andere, wenn man sogar Angst überwältigt und Jugendamt anruft, was macht Jugendamt? So, das ist meine Frage.
Also das wäre es immer begründet mit Religionsfreiheit. Man kann nicht die jetzt, sage ich mal, zwingen, dass die Menschen kein Kopftuch tragen. Man begründet, dass die Menschen auch in ihrer Religion frei sind. Aber ehrlich gesagt, ich sage es Ihnen selber, ich bin auch überfragt. Ich weiß nämlich, wenn die Kinder, sage ich mal, wenn man mit den Eltern redet, dann hat man die eigenen Schülerinnen auch verraten halt. Ja? Und die werden auch zu Hause halt bestraft. Ich bin ehrlich gesagt überfragt. Ich habe keine Lösungen für solche Themen. Das ist ein Komplex, das man vielleicht mit Psychologen, Soziologen, Theologen lösen könnte. Aber es ist unsere Aufgabe, diese Mädchen, dass sie auch nämlich ermutigen, nämlich ihren eigenen Weg zu gehen. Es ist unsere Aufgabe, ihnen zu erklären, dass es keine religiöse Vorschrift ist, dass sie auch, sage ich mal, lernen, eigene Entscheidungen zu treffen. Aber die Mädchen müssen das auch für sich selber lösen, halt. Ja?
So, wir haben noch 3 Wortmeldungen. Die nehme ich jetzt am Blog dran, sonst kommen wir nicht mit der Zeit hin. Das heißt, das ist Fla, Maria und Ose. Und dann ist auch Schluss. Dann sprechen wir noch ein kurzes Schlusswort und dann gehen wir hin.
Nochmal, Hanni. Ich glaube, ich verstehe genau, was der Herr, der dort ist, gesagt hat. In der Koran gibt es leider schon Gewalt. Ich meine, das Wort Schlachten oder Töten gibt es 214 direkt Tötenbefehle von Gott gegen Ungläubige. Und das müssen wir ernst nehmen. Natürlich wird jemand kommen und sagen, okay, in der Torah, in der Bibel gibt es solche schlechte Dinge, auf jeden Fall. Aber Gott sei Dank, niemand nimmt der Bibel ernst. Noch eine Sache. Sie sagen, okay, die Salafisten gehören zu einer Minderheit. Aber Abdel-Hakim Owe gehört auch zu einer Minderheit. Und zwischen den Salafisten, also ich meine, gibt es 10 Salafisten, aber nur eine Abdel-Hakim Owe. Und zwischen sie und die Salafisten gibt es verschiedene Leute, die von ein bisschen radikal zu sehr radikal und ein bisschen liberal sind. Und die würden wir nicht ignorieren. Ich meine, keiner Salafist heißt nicht, dass er eine Kopie von Abdel-Hakim Owe ist. Dankeschön.
Ich möchte mich kurz fassen, also lasse einige Punkte weg. Zunächst mal vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Und ich kann also nur einfach appellieren, dass so etwas öfters stattfindet. Wir haben am Anfang gehört, zum Beispiel die Frau Brausch hat das Problem des Mädchens im Ramadan geschildert. Genau das sind ja Fragen, die auf die Lehrer heute zukommen. Vom Flüchtlingsrat sehe ich das manchmal von einer anderen Seite. Ich muss mit vielen Lehrern über Jugendliche sprechen, Grundschule, also Kindergarten bis Gymnasium. Und mir fällt oft auf, dass im Grunde genommen die einzelnen Personen das dann nach ihrem besten Wissen und Gewissen lösen, solche Probleme. Es fehlt ganz einfach etwas, also für meine Begriffe, dass mehr
klare Ansage von Kultusministerium gemacht wird, dass man einfach sagt, wir im Saarland behandeln das so. Also das ist ganz, ganz oft der Fall. Also ich habe großen Respekt vor den Lehrern, mit denen ich gesprochen habe, vor den Lehrerinnen, aber es ist ganz häufig letztendlich festzustellen für mich, dass einfach so eine Art Leitfaden fehlt. Wenn ich jetzt zum Kopftuch noch kurz was sagen darf, also das Kopftuch ist einfach, weil ist nach der Funktion gefragt worden, heute noch für viele junge Frauen, junge Mütter, das ist einfach noch ein Stück Verbindung an die Heimat. Ich kenne viele, die mittlerweile nach 4 Jahren das Kopftuch nicht mehr anhaben. Also solche Integration in unsere Gesellschaft und auch das Wissen, dass Kopftuch immer noch ein Hindernis ist, das kann nicht von heute auf morgen quasi sich so schnell ändern. Aber da wiederum würde ich Sie bestätigen, dass es ganz, ganz wichtig ist, solche Probleme anzusprechen. Und ich, mein Geheimnis wäre oder mein Rezept wäre, fangen wir bei den Müttern an. Die müssen wir in die Schulen, die müssen wir dahin zu bekommen, dass wir mit denen dann auch die Probleme besprechen können. Die sehen nicht gerne, dass ihr Kind schlecht wird im Ramadan. Aber das ist nicht ganz einfach und das geht auch nicht schnell.
Okay, also nur ein Satz zum Kopftuch. Meiner Erfahrung nach ist es inzwischen auch zum Glück ein rein modisches Accessoire, das sich irgendwann auch erledigen wird für viele Mädchen. Nicht für alle, aber für einige wird es sich schon irgendwann erledigen. Das andere mit der Schule, mit den mit muslimischen Jungs und Mädchen in der Schule, die kriege ich mit, weil ich Präventionsveranstaltungen mache mit der 8. und 9. Klasse in vielen Schulen immer wieder für die AIDS-Hilfe. Und da geht es dann auch um Homosexualität und dann kriege ich ja auch die Vorurteile mit. Ich finde es toll, dass wir das machen dürfen in den Schulen. Ich finde es super, dass wir gerade Jugendliche, die total verklemmt aufwachsen, die sexualitätsfeindlich aufwachsen, dass wir die konfrontieren können, dürfen mit einer Offenheit,
die für uns natürlich als AIDS-Hilfe, die mit schwulen und homosexuellen Menschen sehr viel zu tun haben, solidarisch ist, die wir da einfach ausdrücken dürfen. Und es ist wirklich sehr gut, dass wir das machen können, weil ich glaube, dass das eine Konfrontation mit einer anderen Realität ist für diese Jugendlichen, die ihnen vielleicht auch irgendwie andere Wege überhaupt aufzeigt, dass es hier eine andere Realität gibt. Ja? Und insofern ist es auch gut, dass wir hier eine Schulpflicht haben, dass wenigstens zu der Zeit, wenn die Kinder in der Schule sind, der Obhut ihrer Eltern entzogen sind und auch der Gewalt ihrer Eltern entzogen sind. Also das ist auch eine Chance für uns alle.
So, jetzt.
Zu den letzten, sag ich mal, was Sie gerade eben gesagt haben, nicht zu ergänzen. Also das finde ich, was Sie gesagt haben, hervorragend. Und da auch, was Sie gesagt haben, es geht um die Aufklärungsarbeit. Also sind Vorurteile, was Homosexualität betrifft. Aber wenn man, sag ich mal, Aufklärungsarbeit in den Schulen leistet, da kann man einiges erreichen. Halt. Das ist das, sag ich mal, das ist der Schlüsselwort. Das Schlüsselwort für, sage ich mal, eine gelungene Integration auf allen Ebenen durch diese Aufklärungsarbeit. Zu dem Herrn, nämlich wie viel Salafisten und wie viel Uris gibt, oder mich interessieren nicht die Zahlen, wenn es um liberale Islam und Muslime geht, mich interessieren die Werte, die wir vertreten. Das ist das Wichtigste. Und diese Werte, die wir vertreten, die sind vereinbar mit unserem Grundgesetz in erster Linie und zweitens mit unseren westlichen Werten. Und glauben Sie mir, da gibt es viele Muslime, die auch daran glauben und das auch ihre eigene Religion als private Sache betrachten. Deshalb ist es schwierig, diese schweigende Mehrheit bei uns Muslime hier im Westen oder in Deutschland, die, sag ich mal, zu bewegen, dass sie sich organisieren, ja, dass sie einen Verband bekommen. Weil sie betrachten einfach ihre Religion als was Privates halt. Nun, es geht hier darum, sage ich mal, nämlich, dass wir Menschen bei uns in Deutschland leben, wie sich als Muslime fühlen oder Angehörige einer Religion. Für mich ist wichtig, aus dieser Religion eine friedliche Religion zu machen. Und nämlich mein Ziel ist es, dass endlich mal unsere Kinder miteinander in Frieden leben werden und keiner darf den anderen auf seine Glaubenszugehörigkeit reduzieren. Also es geht um einen neuen Begriff, den wir brauchen, wir Muslime, nämlich dass wir erstmal als Citoyen et Citoyen, das heißt als Bürger, so was Sie erwähnt haben, ganz am Anfang, dass wir Bürger und Bürger oder Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, dass wir uns als Menschen hier identifizieren, als Angehörige dieses Landes und nicht durch unsere Glaubenszugehörigkeit. Ich hoffe, dass uns gelingt. Es ist ein schwieriger Weg und ein langer Weg, aber glauben Sie mir, wir geben nicht auf und wir kehren nicht zurück, nämlich, dass wir schweigen werden, sondern wir wollen aus diesem, sage ich mal, den Islam reformieren und bitte, das wird uns gelingen. Wir haben längst damit angefangen, und zwar in der Grundschule.
Ja, das war jetzt ein gutes Schlusswort. Ich denke, ich wiederhole es nochmal. Das Wichtigste sind eigentlich die Werte, die wir vertreten. Und Sie haben, das ist jetzt schon ein bisschen her, eben gesagt, wir wollen freie Menschen. Und ich glaube, dem werden wir alle zustimmen. Wir wollen tatsächlich freie Menschen, die selbstbestimmt über ihr Leben bestimmen, die man auch nicht diskriminiert aufgrund ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung oder sonstiger oder ihres materiellen Status. Und ich glaube, wenn wir genau das wollen, müssen wir uns zusammenschließen. Und deshalb möchte ich jetzt nochmal einen Appell an Sie richten, sich entweder gewerkschaftlich oder beim SLLV oder bei der Aktion Dritte Welt oder beim Flüchtlingsrat. Maria meldet sich schon beim Flüchtlingsrat oder weiß ich wo zu organisieren. Natürlich in erster Linie bei der Aktion Dritte Welt, jetzt muss ich doch noch parteiisch werden. Dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen. Sie können das zum einen tun, indem Sie Mitglied bei uns werden oder uns finanziell unterstützen. Sie können es aber auch mit konkreter Mitarbeit versuchen. Das ist immer das Allerbeste, aber beides ist möglich. So, und die Irgendwas-Reihe geht natürlich auch weiter. Es gibt eine 21. Veranstaltung. Und die heißt Irgendwas mit Fußballfans. Und da haben wir auch ein großes Plakat, da ist eine Frau drauf. Man denkt sich ja jetzt, ist ja eigentlich kein Problem, Frauenfußball-Weltmeisterschaft und so weiter. Ich habe vor kurzem, meine Tochter spielt ja Fußball, und ich habe vor kurzem an einem, Mamas müssen sowas tun und Papas, an einem Bierstand gearbeitet und habe dann mal kurzerhand die Plakate an die Wand getackert. Sportverein, ich werde jetzt den Ort nicht nennen, ich möchte den Verein ja nicht diskriminieren, also es war ein Kreisliga-B-Spiel, also es war unterste Kreisliga, es war sehr amüsant. Die Männer, die dort gespielt haben, kamen an den Bierstand, sahen dieses Plakat und haben tatsächlich, also ich würde sagen, 2/3 der Männer haben gestutzt und konnten zuerst mal wirklich nichts damit anfangen. Also ich kenne diese Diskriminierung beim Fußball, weil meine Tochter kommt jetzt in die C-Jugend und ich habe da schon viel erlebt. Ich schreibe irgendwann ein Buch über Mädchenfußball und Mädchendiskriminierung da drin. Sowohl von den Mitspielern, aber auch von Trainern, aber auch von Vereinsvorstand und so weiter und so fort. Aber da möchte ich Sie jetzt ganz herzlich einladen. Es geht um Stadionverbote und die Frage wird gestellt, ob Bürgerrechte auf der Strecke bleiben durch die Stadionverbote. Diese Veranstaltung ist am 27. Juni um 18 Uhr im Haus der Stiftung Demokratie. So, jetzt bleibt mir mich nochmal ganz herzlich bei der GEW und im SLLV zu bedanken für die Unterstützung dieser Veranstaltung, auch die werbliche Mitunterstützung. Wir sind sehr froh, dass ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzt. Wir denken nämlich, dass es ganz, ganz dringend erforderlich ist, dass über die Rolle der konservativen Islamverbände laut und deutlich gesprochen wird. Auch der saarländische Islamunterricht ist, soweit ich das weiß, immer noch keiner Evaluation unterzogen. Dafür wird es eigentlich dringend mal Zeit. Und ich denke, auch die Rolle der Verbände, die dort eben mit die Eingestellten bestimmt haben, müssen wir sprechen. So, das war mein Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend. Applaus